Ich möchte, ist ein bisschen lang, laut, ich möchte mit einer Phrase beginnen. Sie kennen vielleicht aus der Politik das Wort, ein guter Tag beginnt mit einem ausgeglichenen Budget. Das ist ein Satz, den wir immer wieder in den Medien hören. Wir beide haben uns jetzt das ein bisschen abgeändert, diesen Satz. Und das Motto von unserem Vortrag sollte sein, ein Tag, an dem man nichts lernt, ist ein verlorener Tag. Und unter diesem Motto möchte ich jetzt die nächsten 45 Minuten gemeinsam mit Martin Zimmermann angehen. Unser Thema von jetzt ist Datenschutz, Privatsphäre, Compliance für Online-Dienste. Das heißt, das aus Microsoft-Sicht. Online-Dienst ist bei uns zweigeteilt. Das heißt, wir unterscheiden im Online-Bereich Microsoft Azure als unsere Cloud-Plattform. Und der zweite Teil ist Office 365, Software-as-a-Service-Dienst, den wir auch als Cloud, als Online-Dienst anbieten. Mein Name ist Alfred Ecker. Ich bin im Lösungsvertrieb für Großkunden tätig. Und zwar für Manufacturing, für Transport, für Retail, für Power Utilities. Und wie gesagt, mein Kernthema ist Microsoft Azure, weil das zu unseren Infrastrukturleistungen gehört. Und daher bin auch ich jetzt für diese Online-Dienste jetzt in dieser Präsentation da.
Ja, mein Name ist Martin Zimmermann, bin auch bei Microsoft Österreich im Lösungsvertrieb mit Fokus auf Office 365, betreue praktischerweise die gleichen Kunden wie der Alfred Ecker.
Und Dr. Winkelbauer,
kennen Sie schon. Ja, mich kennen Sie schon, ich bin jetzt hier nur der helfende Geist, wenn es um Rechtsfragen geht im Hintergrund. Okay.
Worum geht es in unserer Session? Der Ausgangspunkt ist, wir haben uns überlegt, wie werden wir diese Session, diesen Dings aufbauen. Und letztendlich, ich glaube, das Beste ist in dem Thema, dass wir ein bisschen aus der Praxis kommen. Das heißt, im Prinzip sind wir sehr oft beim Kunden und hören natürlich genau, was diese Online-Dienste, sehr viele Fragen, sehr viele Themen. Wir wollen uns heute nicht auf irgendeine fachliche Präsentation konzentrieren, wir wollen uns nicht jetzt auf irgendeine Lösung, jetzt wie das bei uns implementiert ist, konzentrieren, sondern eher um dieses Randthema. Es klingt zwar jetzt dramatisch, aber letztendlich ist dieses Randthema das, was Sie als Kunden am meisten bedrückt. Und diese Fragen, diese Kundenanforderungen, wenn es um Cloud geht, das sollte unser Schwerpunkt von heute, dieser Session jetzt von den nächsten 45 Minuten sein. So, und was wir jetzt machen wollen, ist, dass diese Anforderungen, die von Ihrer Seite kommen, wie spiegelt sich das jetzt wieder mit uns, mit unserer Art und Weise, wie wir mit diesem Thema umgehen, um? Wie passt das zusammen? Und da haben wir halt konzentriert auf das, was wir jedem Kunden im Zuge einer Vertragsbindung mit der Microsoft übergeben, unseren sogenannten Online Service Terms. Das ist im Prinzip ein Vertragskonstrukt, wo drinnen steht, wie gehen wir mit diesen Themen und jetzt reflektiert auf diese Anforderungen und Fragen, die sie uns mehr oder weniger im Tagesgeschäft geben, wie passt das zusammen. Diese Online Service Terms gibt es auch auf Papier, das ist nicht nur online, sondern man kann es auch angreifen. Und wie gesagt, wir präsentieren das entsprechend und matchen das, wie das jetzt tatsächlich in der Praxis aussieht. Und zum Schluss natürlich, wir haben, und das ist ja das Ziel, wenn wir jetzt ein Cloud-Services mit unseren Kunden gemeinsam als Projekt angehen, dann gibt es letztendlich ein Vertragsverhältnis zwischen zwei Geschäftspartnern. Und dieses Vertragsverhältnis, wie überall, besteht aus Rechten und besteht aus Pflichten. Und wie wir aus unserer Seite dieses Thema angehen, das ist das Ziel von dieser Session. Ich habe eine Riesenbitte, es sollte eine interaktive Session sein. Interaktiv heißt, bitte sofort unterbrechen, wenn Sie irgendeine Frage zu diesem Thema jetzt haben, was einfach dazugehört. Und wir wollen diese Fragen, soweit das möglich, sofort, beziehungsweise dann eventuell im Nachgang, sollte aber die Ausnahme von der Regel sein, beantworten. Und daher ist es mir ganz wichtig, dass das jetzt etwas Interaktives ist. Wenn Sie eine Frage haben, bitte sofort unterbrechen. Ich glaube, wir können mit dem einfach diese Präsentation besser gestalten, als wenn das ein Frontalvortrag wäre.
Bin ich dir jetzt ins Wort animiert oder?
Nein.
Super. Wir wollten ein bisschen anders beginnen. Sie sind bei einem Event bei Microsoft, der heißt So sicher ist die Cloud. Herzlich willkommen nochmal. Und dann gibt es Berichte mit solchen Schlagzeilen. Microsoft liest Firmenmails mit. Wie kann das sein, wenn wir Ihnen jetzt einen halben Tag erklären, so sicher ist die Cloud, dass es dann solche Schlagzeilen gibt und solche Themen gibt? Und die Wahrheit ist, dass wir uns derzeit als Microsoft und als Industrie in einem ganz interessanten Spannungsfeld bewegen. Ja. Und das ist ein Spannungsfeld, wo Schlagzeilen wie diese auch möglich sind. Also wer hätte vor 2 Jahren, vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten gedacht, dass die beste E-Mail-App für Gmail am iPhone von Microsoft kommt? Ja, also da hat sich schon einiges getan und das ist eben dieses Spannungsfeld zwischen Konsument und Enterprise. Der Konsument kommt mit einem iPhone her, möchte seine Gmail Account abrufen und wir als Microsoft wollen ihm dafür die beste App bieten. Ja, das ist ganz klar unsere Strategie und dann passieren eben solche Dinge, dass aus der Consumer-Welt Apps und Lösungen auch in Enterprise verwendet werden, in einem Unternehmensumfeld, wo es ganz andere Sicherheitsanforderungen gibt und wo eine IT-Administration ganz andere Anforderungen hat, auch Daten zu schützen und zu kontrollieren. Und das ist für uns und für Sie ganz wichtig, in dieser neuen Welt sich zu bewegen und sich sicher sein zu können, worauf verlasse ich mich, wenn ich mit Microsoft einen Online-Vertrag eingehe und das Service beziehe, wie kann ich da Microsoft da vertrauen? Vielleicht kurz die Geschichte zu diesem Thema, weil es auch von vielen Kunden bei uns angesprochen worden ist. Wir haben eine App gekauft, die hat Accompli geheißen, die der Standard übrigens auch hoch gelobt hat, als sie noch Accompli geheißen hat. Als es dann Outlook geheißen hat, war sie unsicher. Ist okay. Aber wichtig ist, das ist eine Consumer-App. Das heißt, wenn Sie als Konsument sich diese App downloaden, dann werden Sie informiert, was da mit Ihren Daten passiert. Und was mit den Daten passiert, nämlich eine Zwischenspeicherung auf Servern, um diese App einfach hochperformant anbieten zu können, ist nicht compliant mit vielen Regeln, die es in Unternehmen gibt. Ja. Wichtig ist aber, wir bieten Ihnen und als Unternehmenskunden auch die Möglichkeit, Apps wie diese zu blockieren. Ja, wir arbeiten im Hintergrund dran, diese Outlook-App quasi entsprechend zu machen, all diesen Themen, die wir in den Online-Service-Terms haben, die Sie im Trust-Center finden, für die Zeit dorthin, wo wir uns in diesem Spannungsfeld bewegen, wo wir einerseits sehr schnell sein müssen am Consumer-Markt, teilweise auch am Enterprise-Markt und auch daran arbeiten, diese Applikationen so sicher wie möglich zu machen. Kriegen Sie die Informationen, um das dann auch quasi für die Zeit das zu überbrücken und dann auch sicher zu machen. Wichtig ist nur, also in Medien wissen wir alle, werden Dinge oft sehr plakativ formuliert. Da geht es ja darum, wie viele Leute klicken Artikel an. Wenn Sie über sowas stolpern, wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie Ihre Kundenbetreuer bei Microsoft bitte gerne an. Es gibt eigentlich immer eine Erklärung für Themen wie diese.
Ich glaube, diese Botschaft ist ganz wichtig, weil das Ziel grundsätzlich eines Journalisten ist natürlich ein gewisser Populismus und natürlich ein bisschen ein schreierischer Effekt. Und ich glaube, ganz wesentlich ist, dass, und das wiederhole ich jetzt, weil es aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig ist, wir als Kundenbetreuer von Microsoft sind für Sie da, um genau solche Themen auch zu adressieren und zu beantworten. Weil es gibt einfach, wie in dem Beispiel, einen tollen Eintrag in einem Printmedium und in diesem Printmedium steht jetzt irgendwo salopp drinnen, wo die ganze Welt drauf schreierisch drauf reagiert und wo dann die Wahrheit vielleicht irgendwo anders liegt. Und dieses Thema ist auch das, was wir mit unseren Kunden mehr oder weniger tagtäglich durchgehen. Weil es geht darum, dass wir jetzt mit Fragen konfrontiert werden, wie kann ich denn mit diesem Thema Cloud, und das ist ja leider ein Begriff, der in der Vergangenheit sehr oft so einen negativen Touch gekriegt hat und ein bisschen überstrapaziert worden ist. Aber letztendlich, wie kann ich mit diesem Thema Cloud umgehen? Und wir haben hier eine Liste von so typischen Fragen oder typischen Gesprächsthemen angeführt, wo wir mit dem umzugehen haben und wo wir dann die entsprechenden Antworten liefern. Wie zum Beispiel, der Wunsch des Kunden ist, die Daten müssen in Österreich bleiben. oder müssen zumindest in der EU bleiben? Das ist eine typische Frage, wenn man dieses Schutzbedürfnis hat. Was passiert jetzt mit meinen Daten und wo liegen die tatsächlich, wenn ich an einen Cloud-Provider, so die Microsoft, mir diese Daten übergebe? Was heißt das? Auch der Wunsch natürlich, wenn man auch wieder durch die Medien dieses NSA, Patriot Act, Snowden-Thema immer wieder hört, was macht man mit dem? Ich will das nicht in den USA haben, Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen, wie passt das zusammen? Wir haben auch Themen, und ich habe immer so eine Dreierregel. Das Dreier ist, es gibt Gesetze, lokale, in unserem Fall österreichische Gesetze, die einfach mir vorgeben, was darf ich, was darf ich nicht. Dann gibt es ein Firmengesetz. Dieses Firmengesetz kann jetzt heißen, dass das Unternehmen definiert, wir geben keine Daten außerhalb unserer Grenzen raus. Und das Dritte ist einfach, was ich immer sage in meiner wienerischen Art, das Bauchgesetz. Fühle ich mich als Person, als Verantwortlicher wohl, wenn ich bestimmte Daten wem anderen übergebe? Und diese drei Gesetze müssen in Einklang kommen, damit dann eine Entscheidung passieren kann, was passiert jetzt mit diesem Workload, gebe ich diesen Workload in der Gesamtverantwortung einer Microsoft. Und dieses Typische, was darf ich das Daten überhaupt rausgeben, ist halt aus meiner Definition dieses Firmengesetz. Ich will diese Daten geschützt haben. Das heißt, ich möchte, wenn ich schon mit diesem Datenpool an wem Dritten gebe, es muss sichergestellt werden, dass kein Fremder in irgendeiner Art Zugriff dieses Datenmaterial hat. Ja, das ist legitim, kommt auch sehr oft in unseren Gesprächen mit den Kunden vor. Unabhängig jetzt der Daten, im Sinne von Sicherheit, Compliance und Privatsphäre, ist auch die Frage, wenn ich jetzt einen Workload einem Dritten übergebe, was heißt das für mich organisatorisch? Ist das jetzt das, wo ich mir selbst als Unternehmen jetzt auferlege, ich baue jetzt Personal ab, erspare ich mir dadurch Personalkosten, wenn es beim Dritten geht? Ist das ein Umkehrweg, dass ich Personal reduziere, weil ich es beim Dritten gebe? Oder ist das eigentlich nichts anderes, als dass ich nur die Geografie meiner Daten verändere? Auch eine typische Frage in der Richtung. Core-Kompetenzen. Es gibt in unserer Gesellschaft ja sehr oft diesen Weg zu sagen, ein Unternehmen konzentriert sich auf ihre Core-Kompetenzen. Und jetzt die Frage ist, wenn ich jetzt Teile der IT einem Dritten übergebe, also zum Beispiel einem Cloud-Provider, verliere ich dadurch auch eine Kompetenz, weil ich ja dieses Wissen, das ich bis jetzt immer im eigenen Haus hatte, dem Dritten gebe. Auch eine typische Frage, die immer wieder vorkommt. Ist es überhaupt mit unserer IT-Strategie vereinbar? Jedes Unternehmen weiß, was sie in ihrer IT die nächsten paar Jahre plant. Und dieser Plan, passt es zusammen, indem ich jetzt eine zweite Partei, also sagen wir jetzt die Microsoft Cloud-Plattform, einbinde? Passt es überhaupt zusammen? Wie schaut es mit unseren Rechten gegenüber Dritten aus? Verliere ich jetzt ein Recht, wenn ich die Daten an einem Cloud-Provider übergebe? Und auch immer wieder, was bringt mir das, wenn ich es einem Cloud-Provider gebe? Letztendlich ist es so, wie im normalen täglichen Leben, sie machen nur das, was einen Sinn hat, was passt zu dem, was sie sich eigentlich vorstellen, was sie sich wünschen oder was sie in der Zukunft planen. Passt das überhaupt zusammen? Und das sind so typische Fragen, die wir auch beantworten und beantworten mit nachvollziehbaren, nachhaltigen Vertragstexten, als auch Best-Practice-Ansätzen, als auch Referenzen.
Und da kommen wir schon zu dem wichtigsten Punkt oder einem der wichtigen Punkte, der dann oft auch gefragt wird, in diesem ganzen Konstrukt Auftragsdatenverarbeitung, wozu verpflichtet sich eigentlich die Microsoft. Ich habe das. Wozu verpflichtet sich Microsoft? Ich habe das aus den Online-Service-Terms einmal zusammengefasst und kurz mal in meinen eigenen Worten da zusammengeschrieben. Robert Titting ist schon nervös, der mag das nicht, wenn ich meine eigenen Worte verwende. Deshalb sage ich, es gilt, was da drinnen steht. Ich habe es versucht, verständlicher und kürzer und knackiger zusammenzufassen. Es gilt, was in den Online-Service-Terms steht. Aber ganz wichtig, zum einen, die Daten gehören Ihnen. Sie geben keinerlei Rechte an diesen Daten ab. Wir geben Ihre Daten auch nicht weiter. Weiter, es gibt ein ganzes Kapitel darin über Transparenz bei den Rechten und Pflichten der Auftragsdatenverarbeitung. Da ist ganz klar festgelegt, wozu verpflichten wir uns, aber auch, wozu verpflichtet sich oder was liegt im Bereich des Kunden, des Auftraggebers, worum er sich kümmern muss. Bei Enterprise Services ganz klar, keine Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke oder Data Mining. Ja. Wenn Sie sich in Ihren E-Mails über ein bestimmtes Thema unterhalten, bekommen Sie keine Empfehlungen, ähnliche Produkte auf Amazon oder anderen Plattformen zu kaufen. Wir schauen uns das nicht an, worüber Sie sich da unterhalten und auch Ihre Dokumente nicht. Ja. Da kommt es oft zu Verwirrungen. Wir bieten ja auch Consumer Cloud Services an. Das heißt, es gibt OneDrive als Cloud Storage, es gibt Outlook.com für E-Mail. Das ist der persönliche Bereich und da das ist ein gratis Cloud Service, das ich verwende, gratis E-Mail, gratis Cloud Storage und da kann es vorkommen, dass ich zustimmen muss oder kann, je nachdem, meine Daten auch für Newsletter, für Marketingunterlagen, was auch immer zur Verfügung zu stellen, quasi als Gegenwert für diesen gratis Cloud-Dienst. Das ist aber wirklich beschränkt auf den Consumer-Bereich. Ja. Das heißt, wir verlangen Geld für dieses Enterprise-Service und machen unser Geld nicht mit Ihren Daten, um Ihnen dadurch irgendwas weiter zu verkaufen, sondern wirklich mit der Bereitstellung des Service. Ein interessantes Thema, Weitergabe von Daten an Behörden. Alfred Ecker hat schon kurz angesprochen, diese ganzen Themen und Schlagworte, die da kursieren. Es passiert von uns, da steht eh da, keine direkte, indirekte, pauschale, uneingeschränkte Weitergabe von Daten an Dritte oder Behörden. Das heißt, wir stellen keine Verschlüsselungskeys zur Verfügung, wir geben keinen Blanket Access, wie es im Original der Online Service Terms heißt. Also es ist quasi da niemand standardmäßig mit. Es gibt ganz klar definierte Fälle von Anfragen, wie wir dann damit umgehen. Das heißt, wie gehen wir damit um, wenn wir wirklich mal Anfragen von Behörden bekommen. Und das kann man jetzt auch schon vorwegnehmen, weil es recht einfach erklärt ist. Wir leiten die Behörde an den Kunden, an den Auftraggeber weiter, weil sie ja der Inhaber der Daten sind und die dann eventuell zur Verfügung stellen müssen. Es gibt ganz klare Datenverarbeitungsrichtlinien, zu denen wir uns da verpflichten. Und wir verpflichten uns auch oder garantieren eine Datenhaltung in der EU von definierten Entities.
Das ist nicht so. Das Komma USA bezieht sich aus zwei Themen. Ich wiederhole die Frage. Die Frage war, wenn ich im eShop-Portal Daten ablege oder einen sogenannten Storage-Account anlege und ich wähle mir das Rechenzentrum entsprechend aus, gibt es auf der rechten Seite, glaube ich, so einen Hinweis Europe-USA. Was heißt das? Ist das kein Widerspruch zu dem, was wir jetzt gerade sagen? Genau. Das ist es nicht. Es gibt zwei Dinge in der Richtung. Erstens einmal, Europe und USA wird bei uns zusammengefasst in einer sogenannten Zone. Das heißt, auch unser Berechnungsmodell geht zonenbasierend aus. Das heißt, wenn wir Daten von der Cloud zum Unternehmen transferieren, dann verrechnen wir das datenmengenabhängig. Und um nicht jede einzelne Zone einem Kontinent zuzuweisen, haben wir mehrere Kontinente zu Zonen zusammengefasst. In dem Fall ist es Europa und USA. Das heißt, unabhängig davon, wo Sie jetzt die Daten, welches Rechenzentrum Sie auswählen, würden Sie einen Datentransfer machen, es ist immer dieselbe Zone. Das ist das Erste. Das Zweite, wir haben abhängig vom Dienst, den Sie aus Microsoft Azure verwenden, gibt es eine Anwendung, die weltweit verfügbar sein muss. und Anwendungen, die wirklich für Sie in dem Rechenzentrum laufen, die Sie gewählt haben. Weil wir sagen, jede Anwendung, jede Daten, die Sie in diesem Portal erstellen oder uns zur Verfügung stehen, bleibt in diesem Rechenzentrum Ihrer Wahl. Wir haben 17 Rechenzentren weltweit, aufgeteilt in verschiedene Zonen, und Sie nehmen nur diese Zone, also dieses Rechenzentrum, das für Sie halt am besten ist, aus verschiedensten Gründen. Jetzt gibt es aber eine einzige Ausnahme, das ist Active Directory. Active Directory ist ein Software-as-a-Service-Dienst, der Ihre Identität, das ist eine eindeutige Identifikation, ist aber kein Vorname, Nachname notwendigerweise, ist keine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, es ist ein Begriff, der Sie als Person eindeutig identifizieren könnte. Es ist ein wahlfreier Dienst, den der Kunde nutzen kann, wenn er will. Und der Dienst muss weltweit verfügbar sein. Weil wenn ich in Amerika bin, möchte ich trotzdem diese Identität eindeutig haben. Damit unterschieden wird, wenn in Amerika einer zufälligerweise dieselbe Ziffernkombination nimmt, dass es kein zweites Mal gibt. Und diese Ziffernkombination, oder die Ziffern-Charakter-Kombination, die ist, wenn Sie es nutzen, weltweit eindeutig. Und daher ist es auch unter Anführungszeichen klar, aus technischen Gründen, dass diese Ziffernkombination auch in Amerika eindeutig ist und nicht nur in Europa. Antwortet das die Frage? Ja? Ja?
Sie geben, ich muss die Frage doch für die andere Seite kurz wiederholen. Die Frage war, wie sieht das aus, wenn ich als juristische Person meine Mitarbeiterdaten an die Microsoft bekannt gebe, im Zuge okay, damit meine Mitarbeiter dann in der Cloud diese Cloud-Dienste verwenden können. Das halte ich insofern für unproblematisch, als ja, also erstens einmal ist es richtig, wie Sie sagen, dass das österreichische Datenschutzgesetz nicht nur natürliche Personen, also uns Menschen erfasst, sondern auch juristische Personen. Das heißt, Betroffener kann auch eine juristische Person sein. Das ist ein Austriakum, das gibt es sonst nirgends. Italien glaube ich vielleicht noch, aber sonst in Deutschland zum Beispiel nicht. Nicht innerhalb des EWR. Zum Zweiten, ich brauche natürlich, damit ich diese Dienste nutzen kann, muss ich bestimmte Daten auch an den Dienstleister geben. Und das sind nicht nur meine Mitarbeiterdaten, sondern das sind natürlich auch meine Kundendaten. Und wenn ich, da ist das Mitarbeiterdatum ein zu vernachlässigendes in dem Zusammenhang. Also das ist völlig unproblematisch. Ich kann ja, und auch der Mitarbeiter, der dort einsteigt in die Dienste, erklärt sich ja letztlich damit einverstanden, dass er mit seiner E-Mail-Adresse und mit seinem Login und Passwort dort einsteigt. Sonst würde er es ja nicht tun. Und damit haben sie auch seine Zustimmung letztlich in irgendeiner Form. Also das halte ich für unproblematisch. Rechtlich.
Beantwortet das die Frage? Perfekt. Gibt es andere Fragen? Themen, die gerade zu diesem passen? Weil ich glaube, wichtig ist, das, was wir da sehen, sind unter Anführungszeichen zusammengefasst die Antworten auf typische Fragen, die von der Kundenseite kommen. Und letztendlich geht es darum, es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Wir haben gesprochen über Datenschutz, Privatsphäre, Compliance. Als Überschrift ist es ein Vertrauensthema. Es geht um Vertrauen, dass die Microsoft mit ihrer IT, mit ihren Daten sorgfältig und ordnungsgemäß umgeht. Und das dokumentieren wir durch Richtlinien, das dokumentieren wir durch Zertifizierungen, die wir regelmäßig machen lassen und natürlich auch transparent gegenüber der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
In der Zwischenzeit schon der Laptop abgeschalten, also danke für die Ausführungen. Zur Vollständigkeit halber, wegen Datenhaltung in der EU, Rechenzentren in der EU sind derzeit Dublin und Amsterdam. Wir bauen weitere innerhalb der EU, aber wichtig ist der Level, der EU-Level bleibt für Sie als Kunden bestehen. Weiters, wir geben sehr viel Geld aus und wir haben sehr viele Mitarbeiter, die sich bemühen, Ihnen das bestmögliche Cloud-Service zu bieten und Sie so lange wie möglich als sehr zufriedene Kunden von unseren Cloud-Services da auch zu haben. Sollten Sie sich dazu entscheiden, unsere Cloud-Services nicht mehr verwenden zu wollen, ist ein ganz wichtiges Thema. Wie kriege ich meine Daten wieder raus und wann werden meine Daten bei Microsoft gelöscht? Wir committen uns zu Datenportabilität. Das heißt, Sie haben natürlich die Möglichkeit, alle Ihre Daten wieder lokal, on-premises oder in das Zielsystem Ihrer Wahl mitzunehmen. Daten gehören ja Ihnen, Sie geben keinerlei Rechte auf. Das heißt, wir stehen Ihnen da natürlich auch nicht im Weg. Die Löschung von Daten quasi nach Fristen für den Administrator, um zu schauen, ob wirklich alles mitgenommen worden ist, was Sie brauchen und eine Zeit quasi, die wir brauchen, um sämtliche gespiegelten Daten und Backups dann auch zu entfernen, garantieren wir 180 Tage, dass das dann erledigt ist. Das ist auch recht neu. Das war auch einer der Punkte von der Article 29 Working Party, also der Vereinigung der europäischen Datenschutzbehörden, dass das gefordert worden ist und das haben wir jetzt Mitte letzten Jahres dann auch dementsprechend umgesetzt. Eine Frage bitte. Die Frage war, werden die Daten, wenn ich das beende und der Microsoft sage, ich möchte meine Daten dort gelöscht haben, wirklich gelöscht oder wird nur mein Zugang entfernt, sodass ich nicht mehr darauf zugreifen kann? Die kurze Antwort ist, die Daten werden gelöscht. Ja. Unwiederbringlich. Also Sie haben, es ist eingeteilt, diese 180 Tage in 90 plus 90, also 90 Tage lang hat der IT-Administrator Ihres Unternehmens noch die Möglichkeit, die Daten zu sichern, zu sichten, zuzugreifen darauf und dann haben wir die bis zu 90 Tage Zeit, die wirklich zu entfernen. Ja.
Jawohl. Meine Frage geht auch mehr in eine technische, denn bis jetzt ist ja doch mehr um das Rechtliche gegangen. Ich habe eigentlich mit dem Recht der E-Mail-Account hat, was ich, ob das oder bei sonst irgendwen ist, hat er seine Mail-Daten in der Cloud und da gibt es auch keine Probleme. Ob die Daten jetzt in Wien gespeichert sind, an einem Rechenzentrum oder keine Ahnung. Seit das Thema Cloud aktiv ist, jeder spricht von der oder jeder spricht um die rechtlichen Problematiken von dieser Cloud, aber mir geht es eigentlich mehr darin, wie bekomme ich überhaupt meine Daten da rein, hat es einen Sinn, was mache ich, wenn was passiert mit diesen Daten, wer sichert mir zu, dass ich auf diese Daten 24 Stunden, 365 Tage in einem Verhältnis darauf zugreifen kann, dass ich mit diesen Daten auch sinnvoll arbeiten kann. Vor einigen Jahren hat es halt geheißen, die Daten müssen outgesourced werden. Heute spricht kein Mensch mehr von Outsourcing, sondern es heißt halt, die Daten kommen in die Cloud. Aber für mich als Unternehmen steht als erstes einmal die große Frage, eben, hat es einen Sinn und wie bekomme ich die Daten dort rein und können meine Mitarbeiter oder kann ich sinnvoll darauf zugreifen?
Nochmal eins nach dem anderen. Hat es einen Sinn? Wir haben ganz am Ende ein paar Szenarien, wo wir zusammengefasst haben, mit welchen Szenarien Kunden beginnen und wo unsere Kunden den größten Nutzen sehen bei Projekten. Also das würde ich gern ganz am Ende. Ich vergesse nicht drauf, weil es ist auf jeden Fall auf den Slides drauf. Das zweite ist, wie bekomme ich die Daten dorthin? Kommt drauf an. Bei E-Mail, bei E-Mail-Archiven kann es natürlich um große Datenmengen gehen. bei Azure genauso. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte Simulationen machen, was auch immer, da kann es um große Datenmengen gehen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es Migrationsangebote von uns, von Partnern, die Daten dort reinzubekommen. Bei Azure gibt es auch die Möglichkeit.
In Azure ist es so, dass Sie haben grundsätzlich zwei Varianten, entweder über den normalen Konnektivitätsleitungen, sei es jetzt Internet, VPN, MPLS oder so. Das ist halt eine Frage der Dauer und der Frage der Datenmenge, wie lange ich mir Zeit gebe, diese Daten zu uns im Rechenzentrum zu lagern. Wir haben in Azure aber auch ein sogenanntes Import-Export-Service. Das ist nichts anderes als ein pauschalierter Transport einer von Ihnen gesicherten, bitgelockerten Disken, eine oder mehrere, wo wir mehr oder weniger diese Disken dann entgegennehmen und bei uns im Rechenzentrum einspielen. Und dann auch wieder retour spielen. Das heißt, wenn Sie mit uns das Vertragsverhältnis beenden, dann können Sie mit demselben Export-Service dann, Import-Export, diese Daten von uns wieder in Form von Disken wieder zurückzubekommen, um, und es geht jetzt um die Menge, um diese Datenleitungen zum Rechenzentrum entsprechend nicht zu überstrapazieren. Das sind einmal so die beiden Themen.
Du hättest noch... Normalerweise ist es ja so, dass Sie Provider haben, also einen, wie es zum Beispiel bei mir ist, ist auch der Datentransfer quasi eine Pauschale ist. Mhm. So, wenn jetzt natürlich jeder in die Cloud wechselt, ist natürlich der Datentransfer auch für das Telekom-Unternehmen natürlich, der steigt von ins Unermessliche. Ja. Was sagen die dazu, wenn wird es nachher in Zukunft dieses Angebot nicht mehr geben, dass sie nachher tatsächlich wieder hergehen und je Megabyte oder je Gigabyte abrechnen werden, wenn die sagen, ja, für deine 19,90 Euro, die du im Monat zahlst, haben wir seinerzeit ein Datenvolumen, weiß nicht, von 10 Gigabyte berechnet, aber jetzt sind wir im Terabyte-Bereich, also das wird sie mit 19,90 Euro nicht mehr ausgehen.
Das ist klar. Also grundsätzlich unterscheiden wir natürlich zwischen Consumer Services, wo diese 19,90 Euro Thematik gilt, und im Enterprise-Segment. Letztendlich ist es so, wir sind im Einklang mit den Telekom-Provider, dass diese Bandbreitenbedürfnisse, die über die Jahre steigen, dass die natürlich auch von der Infrastruktur abgedeckt werden müssen. Das ist aber Sache des Providers selbst, da haben wir relativ wenig Einfluss. Das zweite ist, dass wir aber ein Parallelszenario aufbauen, und dieses Parallelszenario ist speziell für Unternehmen, glaube ich, das Maß der Dinge. Wie komme ich netzwerktechnisch an dieses Rechenzentrum, das ja Bestandteil unserer Cloud-Plattform ist, heran? Und da haben wir halt eine MPLS-Infrastruktur aufgebaut, wo sie dedizierte Bandbreiten, berechenbare Bandbreiten und Latenzzeiten haben, die parallel zum normalen Internet-Traffic zu sehen ist und wo das Unternehmen die Möglichkeit hat, mehr oder weniger seine private Leitung zu uns ins Rechenzentrum zu geben. Das sind so unsere beiden Antworten. Im Katastrophenszenario, dass alle unsere Provider in Österreich jetzt im Speziellen jetzt ihre Netzwerkdienste einstellen, haben wir keine Antwort. Aber das ist ein sehr theoretischer, eine sehr theoretische Möglichkeit, sage ich jetzt einmal. Aber es ist, und ich glaube, das ist das, was ich raushöre, das Rechenzentrum, so wie es ist, ist von der Netzwerk-Connectivity, von der Gesamtperformance in irgendeiner Art abhängig. Das heißt, die Dienste, die Sie von dort nutzen, brauchen Sie diese Netzwerk-Connectivity, in unserem Fall von Amsterdam oder Dublin, nach Österreich. Und das ist ein wesentlicher Faktor, den man in einer Planung oder in einem Design, wie gehe ich in eine Cloud, mit einfließen lassen muss.
Letzter Punkt noch, weil das auch eine Frage war, wie wird sichergestellt, dass ich darauf zugreifen kann? Wir garantieren für alle unsere Services im Enterprise-Bereich 99,9% Verfügbarkeit. Das heißt, finanziell abgesichert heißt einfach, wenn wir unterkommen, bekommen Sie teilweise oder ganz ihr Geld zurück, das sie bei uns da gezahlt haben. Es gibt auch Dienste, die garantieren inzwischen 99,99. Wenn Sie interessiert, wie gut wir aktuell sind, auch im Trust Center, Link kommt später ganz unten, ist das auf Quartalen aufgelistet. Wir bewegen uns in den letzten Quartalen irgendwo zwischen 99,95 und 99.
Das ist das SLA-Thema, und jedes Bit, das Sie bei uns abspeichern, wird konkret in Azure dreimal abgespeichert synchron. Das heißt, wenn Sie jetzt in Ihrem Portal die Daten, die Sie zu uns übergeben wollen, ihr Rechenzentrum wählen, also sprechen wir jetzt Beispiel Amsterdam oder Dublin, dann wird jedes gespeicherte Bit dort dreimal abgespeichert, synchron. Um zu verhindern, dass wenn Disken physikalisch tatsächlich ausfallen, dass diese Bits und Bytes nicht verloren gehen. Sie als Kunde haben dann noch zusätzlich die Möglichkeit, und das ist eines unserer Konzepte, wo wir sehr stolz sind, dass wir pro Region immer ein Zwillingsrechenzentrum haben. Das heißt, bei uns ist die Regel, 400 Meilen müssen zwischen zwei Rechenzentren Distanz sein, aus Katastrophengründen, also typischerweise Meteor schlägt ein und was machen wir mit dem Rest. Tatsache ist, dass man dieses Zwillingsschwester-Rechenzentrum können Sie per Konfiguration ansprechen. Das heißt, diese drei Bits, von denen ich zuerst gesprochen habe, die in beispielsweise in Dublin abgespeichert sind, synchron, würden dann georedundant im Spiegelrechenzentrum auch dreimal abgesichert sein. Das heißt, wir haben, was jetzt die Datenhaltung anbelangt, auf der einen Seite vertragstechnisch die SLAs, das heißt, wo es einfach Sie vertrauen können, vertraglich abgesichert. Wie gehen wir mit der Verfügbarkeit des Zugriffs auf diese Daten um? Das ist das eine. Da haben wir Monatsberechnung, das heißt, diese Zahl ist bei uns inklusive aller geplanten Wartungsfenster und pro Monat berechnet. Glaube ich auch ganz wesentlich. Und das zweite ist, dass wir halt rein technisch dafür sorgen, dass diese Bits, sprich ein Bit, was dort abgespeichert ist, maximal 6-mal vorkommt. 3-mal auf jeden Fall und weitere 3-mal, wenn Sie es wünschen.
Haben Sie da schon mal einen Fall, einen konkreten Fall gehabt, wo bei den Unternehmen halt überhaupt gegangen ist, was halt tatsächlich den Super-GAU gegeben hat und was hat dieses Unternehmen dann gemacht? Hat es das schon mal gegeben? Weil Sie sagen 99,9%, das ist immer noch.
Ist immer natürlich ist
immer noch und,
1%,
und wahrscheinlich, wenn
ja, genau.
Es ist doppelt blöd, wenn Sie das.
Also dieses
0,1%.
Ich weiß jetzt vor in Österreich nichts Konkretes. Ich möchte es aber nicht ausschließen, ja, dass es vielleicht einmal passiert ist. Ja? Perfekt. Ja, genau. Also wenn wir das dann auf diesen Vortrag verschieben können, ist das okay für Sie? Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir das genau das. Wie gesagt, ich kann es nur von meiner Seite aus sagen. Ja, Ihre Frage?
Eine Frage zum Vertrag. Und zwar im Rahmen unserer Projekte überlassen unsere Kunden uns natürlich Daten. Wir haben eine gewisse Sorgfaltspflicht im Rahmen der gesetzlichen sozusagen Notwendigkeit. Dennoch haben wir etliche Kundenverträge, wo unsere Kunden sich nochmal durch entsprechende penale Forderungen absichern.
Ja.
Inwieweit bekomme ich diese auch in Ihre Verträge unter, um sie im Notfall im Regress wieder zu bekommen?
Das Vertragsverhältnis zwischen Ihrem Kunden und unseren ist von uns grundsätzlich getrennt. Was wir haben ist, das heißt unser Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns, das ist penalisiert, was dieses SLA-Verfügbarkeit anbelangt. Das heißt, da gibt es genau definiert... Entschuldige? Es gibt genau eine Definition, wie wir wann wie viel Penale zahlen.
Um das vorwegzunehmen, das Maximum ist aber das, was Sie an uns gezahlt haben.
Genau. Das heißt, was wir nicht machen, wir haben keine Folgeschäden. Das heißt, nehmen wir an, Sie haben jetzt, Sie überlassen uns jetzt Daten in irgendeiner Ort und diese Daten sind aber relevant für irgendeinen Payment Service. Und dieses Payment Service kann aufgrund der SLA-Violierung aus irgendeinem Grund, ich sage jetzt, 5 Stunden nicht funktionieren und Sie verlieren dadurch Ihren gewissen Umsatz. Das decken wir mit unseren SLA-Bedingungen nicht ab, die typischen Folgeschäden. Was wir machen mit der Penalisierung ist, den Betrag, den Sie an uns zahlen, wird in einem gewissen Prozentsatz unter genau definierten und nachvollziehbaren Rahmenbedingungen zurückgezahlt, wenn wir diese SLA-Bedingungen nicht einhalten. Aber nicht zu Ihrem Endkunden, nicht zu Ihrem Dritten. Ja, ist klar.
Das aber, vielleicht darf ich da ganz kurz, nämlich jetzt unabhängig von Microsoft, ich glaube, das ist aber Industriestandard. Das macht nicht nur Microsoft so, das machen alle so.
Okay.
Noch eine Frage an den Rechtsanwalt. Sie haben in den Datenbeständen von persönlichen Daten gesprochen.
Personenbezogenen
Daten. Unternehmen besitzt aber auch andere Daten, andere Unternehmensdaten. Wie schaut da die Rechtslage aus im Sinne des Schutzes, im Sinne der Übertragung dieser Daten an andere Territorialgebiete? Sind die Bestimmungen hier strenger, weniger streng? Kann man damit umgehen?
Da gibt es keine speziellen Bestimmungen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Beispiel, der Herr von der Convert sitzt da hinten, der ist auch in der Cloud. Wenn die Convert zum Beispiel ihre gesamten Mietobjekte in die Cloud gibt, ist das datenschutzrechtlich völlig unproblematisch. Weil das sind keine personenbezogenen Daten. Was noch ein Thema sein könnte, ist unabhängig von einem Personenbezug oder nicht, ist, wenn ich mit irgendeinem anderen eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen habe und die Daten, die dieser Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen, die darf ich halt dann auch nicht offenlegen. Das ist auch noch ein Thema. Und dann gibt es gibt schon noch gesetzliche Regelungen, die allenfalls nicht personenbezogene Daten betreffen. Das sind die vorhin genannten, also wobei, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Bankgeheimnis ist immer personenbezogen, Anwaltsgeheimnis ist immer personenbezogen, ärztliche Schweigepflicht ist immer personenbezogen. Fällt mir jetzt also... Ja, Daten von juristischen Personen. Das Bundesministerium für Landesverteidigung wird wahrscheinlich die Daten nicht so einfach einem Dritten geben können, auch wenn sie nicht personenbezogen sind. Beantwortet das ungefähr die Frage?
Wie stellen Sie technisch die Löschung aus Archiv- und Backup-Daten sicher? Backup-Tapes zum Beispiel?
Backup-Tapes verwenden wir nicht. Das heißt, wir haben kein mobiles Datenmaterial, also wie zum Beispiel Tapes oder Bandroboter, das haben wir nicht. Unsere Datenhaltung ist immer auf Disk basierend. Wie stellen wir es technisch sicher? Dass wir einen Prozess haben, der darauf schaut, nämlich mit diesen 90 plus 90 Tagen, dass sogenannte Storage Accounts, die ja über die Mietvereinbarung mit uns eindeutig dem Kunden zugeordnet sind, dass diese Storage Accounts tatsächlich dann leer sind. Das heißt im Prinzip ich sage jetzt eine Art Initialisierung, Formatierung von diesen Disken, von diesen Diskbereichen, weil wie gesagt, wir leben in einer virtualisierten Welt, also das heißt nicht unbedingt, eine physikalische Disk ist einem Storage Account komplett zugeordnet, sondern das ist immer ein Disk-System und das wird auch darauf formatiert.
Ich muss Technisches dazu sagen, vielleicht was Grundsätzliches. Ja. Prinzipiell werden alle Daten bei uns verschlüsselt gespeichert. Das ist AES 256-Bit, BitLocker verspeichert. Es gibt im ISO-Standard einen Prozess, der diese Löschung sicherstellt. Und das sind zwei Schritte. Das erste ist ein Wiping des Tenant-Accounts. Zweitens, dass die Keys der Verschlüsselung auch gelöscht werden. Das geht sogar so weit, das kannst du vielleicht nur erklären, bei SharePoint gibt es ja drei Schlüssel und es gibt einen Schlüssel pro File, das gespeichert wird. Also das wird mehrstufig wirklich geschlüsselt, damit da keine Restmuster und so Sachen überbleiben. Ja. Aber Verschlüsselung ist ja ganz ein wichtiger Mechanismus auch. Ja.
Okay, andere Fragen?
Wir verpflichten uns zur Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien in Bereitstellung und Betrieb des Service und des Rechenzentrums. Wenn Sie möchten, es gibt immer wieder die Möglichkeit, unser Rechenzentrum in Dublin zu besuchen, wo man sich das dann anschauen kann. Es ist sehr beeindruckend, was da alles rund um physische Sicherheit und wirklich Datensicherheit passiert und gemacht wird. Wir arbeiten wir haben sehr viele Zertifizierungen, führen regelmäßig Audits durch nach ganz klaren Richtlinien. Es sind einige als Beispiel hier angeführt. ISO-Standards, der ISO 27018 ist jetzt ganz neu, wahrscheinlich vorher schon kurz angesprochen. Andere, die branchenspezifisch sind, die EU-Standardvertragsklauseln und der Safe Harbor, die einfach Datenüberlassung außerhalb der EU regeln und ihnen da auch Compliance in dem Bereich ermöglichen. Ist ein Cloud-Service und in einem Cloud-Service ändert sich etwas. Ja. Wir haben eine klare, definierte Roadmap. Wir haben monatliche oder quartalsweise Updates zu unseren Services. Als IT in Unternehmen müssen Sie natürlich wissen, welche Features kommen da. Wird eventuell ein Feature durch ein anderes ersetzt, das ich verwende, und Sie brauchen ein bisschen Zeit, um das zu testen und da wirklich zu implementieren. Das heißt, wir verpflichten uns auch dazu, diese Änderungen zeitgerecht zu kommunizieren. Da gibt es je nach Bereich dieser Änderungen unterschiedliche Fristen. Wir informieren Sie auch, wenn wir Vertragspartner, also Subunternehmer, ändern bei unserem Service, was Ihnen auch transparent gemacht wird. Service Level Agreements haben wir schon.
Genau, ganz wichtig bei dieser rechtzeitigen Änderungsinformation. Wir unterscheiden in Azure, wir unterscheiden ja Office 365 als Software as a Service und wir haben Azure als mehrstufiges Konzept, wo wir auch Plattform as a Service oder Infrastructure as a Service anbieten. Dort ist es insofern, dass wir genau definierte Grenzen haben, wo beginnt und wo endet unser Verantwortungsbereich und wo beginnt und wo endet der Verantwortungsbereich des Kunden, der dann diese Infrastruktur nutzt. Das heißt, wir definieren ganz genau, wo, wann, welche Änderungen, verzeihen Sie, passieren. Und auch die werden von der Azure-Seite, auch wenn der Infrastrukturteil von Ihnen hundertprozentig verwaltet wird, aber eine Abhängigkeit bildet auf an Storage oder auf ein Virtualisierungslayer, dann geben wir auch natürlich diese Änderungen rechtzeitig bekannt, sodass Sie sich darauf einstellen können, wenn das was sein sollte, dass Sie rechtzeitig informiert sind, dass vielleicht da was getan werden muss.
Vielleicht. ISAE 3402 Zertifizierung aus. ISAE 3402, ehemalige SAS 70, Wirtschaftsprüfung. Ich habe es in der Liste drinnen gehabt, ja, das sind diese SSA 16 und SOC 1, 2 und 3 Zertifizierungen, die gibt es alle. Ja. Dann auch verfügbar, wenn Sie da was haben wollen. Ja.
Hier noch finden Sie quasi für die Interessierten zum Nachlesen wirklich auch den Passus aus den Online-Service-Terms zu der Speicherung der Daten addressed. Das heißt, es wird wirklich definiert, welche Daten der E-Mails in der EU gespeichert bleiben, Kalendereinträge, E-Mail-Text, Attachments und so weiter, bei SharePoint, Dokumente und all das, das ist da alles festgeschrieben. In den Online-Service-Terms finden Sie auch die Standardvertragsklauseln, beziehungsweise die Data Map, das heißt für jeden Bereich, es gibt ja die Amerikas, es gibt EMEA und es gibt APEC als unsere Regionen, finden Sie auf der Seite, die Links sind auch immer dann drinnen, wenn Sie sich das anschauen, die Data Map, wo Sie genau sehen und erklärt bekommen, wo Ihre Daten gespeichert werden. Das ist jetzt, ich sage es nur dazu, weil es relativ klein ist jetzt für Sie. Es gibt auch einen Kringel rund um den amerikanischen Kontinent, rund um die USA. Das ist für eine Kundengruppe quasi vor 2011, wenn Sie einen Service genutzt haben. Das ist nur der Vollständigkeit. Aber da sind drinnen nur Missverständnisse zu vermeiden. Was wir auch tun, wir unterscheiden unterschiedliche Datenklassen. Das heißt, wir sagen nicht, okay, das sind Ihre Daten, damit gehen wir so und so um, sondern wir sagen, es gibt Kernkundendaten und das ist das, worum es dann meistens geht in den Diskussionen. Was ist mit meinen E-Mail-Texten, was ist mit meinen Dokumenten, was ist mit meinen Notizen, Attachments, meinen Kalendereinträgen. Und Sie sehen, also ist bei uns ganz klar geregelt, wer, welche Gruppen bei uns im Unternehmen dann auch wirklich Zugriff darauf haben. Ganz wichtig, weil es immer wieder auch noch vorkommt, der Bereich Adress in Microsoft, also Microsoft-Mitarbeiter, wir haben keinen Zugriff auf Ihre Daten. Ja, hin und wieder melden sich Kunden, die sagen, können Sie uns schnell bei uns in Office 365 das und das machen? Es geht nicht. Also wir können nicht darauf zugreifen, wir sehen da Ihre Informationen nicht. Ja.
Und auch im Azure-Umfeld gilt die rechte Spalte. Das heißt, wir haben keinen Zugriff auf die Daten, die Sie bei uns in Bit und Byte abspeichern. Das heißt, unabhängig davon, ob das ein E-Mail-Text ist, ein Bilanzdaten sind, irgendeine Intellectual Property, das wird bei uns in unserem Storage-Account einfach anonymisiert in Bit und Byte abgespeichert und wir wissen nicht, was das ist. Was mit dem umgehen, daher gilt grundsätzlich in Azure diese rechte Spalte.
Generell auf Datenzugriff ist auch wichtig zu wissen, am Trust Center gibt es auch einige interessante Informationen dazu. Es hat per Definition niemand, auch im Rechenzentrum, Zugriff auf Ihre Daten. Ja, falls es aufgrund eines Servicefalls nötig sein sollte, auf Ihre Daten zuzugreifen, dann macht es der Administrator, der darauf zugreifen muss, folgendermaßen. Zum einen muss der in seiner aktuellen Schicht arbeiten. Das heißt, wenn der frei hat, kann der sowieso nicht auf die Daten zugreifen. Zum Zweiten muss einen aktuellen Background-Check haben, seine Sicherheitstrainings und so weiter. Also da schauen wir, dass er da in dem Bereich aktuell ist. Dann braucht er einen Request, der dann zeitgebunden erteilt wird. Das heißt, Für eine bestimmte Zeit hat der Administrator dann Zugriff, um das Problem zu lösen, und der Zugriff wird ihm dann danach, nach der Behebung des Problems, wieder entzogen. Das ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen. Kommen wir ein bisschen näher nach Hause. Was bedeutet das für mich als österreichischen Kunden? Das ist alles gut und schön. Die Online-Service-Terms schauen auf der ganzen Welt gleich aus. Es gibt große Rechenzentren, die Microsoft betreibt. Aber was bedeutet das im Grunde für mich als österreichischen Kunden? Zum einen, was wichtig zu sagen ist, in der EU gibt es generell die sogenannte Dienstleistungsmobilität. Das heißt, rein rechtlich sind Rechenzentren innerhalb der EU am Standort in Österreich gleichgestellt. Ja, also da haben sie jetzt keinen großen Unterschied. Das Spannungsfeld, dem Sie sich gegenüber sehen, ist eben ein Standardvertragswerk für ein hochskalierendes Cloud-Service, das deshalb zu diesem Preis und in dieser Qualität angeboten werden kann, eben weil es hochskalierend aufgesetzt ist und eben nicht viel Platz für Customization dann auch lässt. Und auf der anderen Seite haben Sie österreichische Gesetze und Vorgaben, die Sie erfüllen müssen. Und ich glaube, da hat der Vortrag vorher schon einige Themen behandelt, worauf man da achten muss. Es gibt die sogenannte Article 29 Working Party, das ist ein Zusammenschluss der europäischen Datenschutzbehörden. Die haben den Betrieb und die Art und Weise, wie Microsoft diese Enterprise Cloud Services erbringt, gut geheißen und gesagt, das entspricht den Vorgaben in den EU-Ländern, ist meines Wissens nach wie vor der einzige Anbieter, der dieses Approval und dieses Endorsement hat. Auch wichtig zu wissen, es gibt einzelne Bescheide der österreichischen Datenschutzbehörde zur Compliance von zum Beispiel Exchange Online oder Azure. Wichtig zu wissen ist, diese Bescheide betreffen immer Einzelfälle. Das heißt, man kann jetzt nicht hergehen und sagen, es gibt einen Bescheid, das ist geprüft worden und damit gilt das auch für mich und ich kann das nehmen und muss da nichts tun, sondern jedes Unternehmen ist selber für die Compliance verantwortlich und muss für sich definieren, ob das eben geprüft werden muss, ob das genehmigt werden muss, die Verwendung von Cloud-Diensten. Was wir schon sehen, ist, dass in vielen Fällen eigentlich die Compliance einfacher wird. Das heißt, Sie haben einen Service, das zentral erbracht wird. Wir haben die Möglichkeit, Ihnen sehr viel an Dokumentation zur Verfügung zu stellen, sehr viele Zertifizierungen, Standards, diese Berichte der Audits, die wir durchführen, stellen wir Ihnen zur Verfügung, sodass für viele Kunden die Sicherstellung der Compliance eigentlich einfacher wird durch diese Verwendung.
Ganz wichtig ist, dass wir in dem Umfeld durch unsere Regulative, die wir auf Regionen haben, auf EU-Level haben im konkreten Fall, dass wir natürlich dadurch lokale und branchenspezifische Gesetze und dieses Thema einzuhalten sind und auch einhalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Wir haben jetzt verschiedene Lösungen oder verschiedene Themen, die wir als Cloud-Service anbieten und die eins zu eins das, was wir jetzt vertraglich oder das, was wir jetzt einmal jetzt organisatorisch oder richtlinienmäßig diskutiert haben, haben wir die entsprechenden Lösungen gebaut, die genau das jetzt dann letztendlich tun. Und das ist das Thema, dass wir halt schauen, dass keine Daten verloren gehen, dass wir Lösungen dazu haben, damit es nicht passiert. Wir haben ein Rechte-Management-System in unserer Cloud, damit sichergestellt ist, dass das Dokument, das Sie verwenden und einem anderen, einem Dritten zur Verfügung gestellt ist, dass das unter Kontrolle bleibt, dass das passt, dass das nicht verloren gehen kann oder einem Zweck entfremdet von dem anderen verwendet wird. Da haben wir Lösungen dazu. Wir haben natürlich das ganze Thema mobiles Device Management, weil ein normales Mobile Phone kann man sehr leicht verlieren, man kann das sehr leicht missbräuchlich verwenden. Wie hat die IT Kontrolle über dieses Device, damit es dann letztendlich nicht irgendwo auftaucht mit vielleicht einem Content, der für das Unternehmen businesskritisch ist und andere Dinge. Das heißt, wir haben da Prozesse, wir haben Consulting-Dienstleistungen, wir haben Lösungen, wir haben Partner, die jetzt das, was wir vorher gesprochen haben, im Sinne von der vertragstechnischen oder regulativen Sicht, mehr oder weniger dann in ein Produkt umsetzen.
Wichtig ist, wir müssen dann halt zusammenarbeiten, um wirklich ein umfassendes Sicherheitskonzept sicherzustellen und sicherzustellen, dass der Dienst so compliant erbracht wird. Wir kümmern uns quasi um die Außenschicht, das heißt die unabhängigen Zertifizierungen, die Audits, und wir kümmern uns um den blauen, hier der blaue dargestellten Kern, das heißt wir kümmern uns um unsere Security Best Practices, die ihnen zur Verfügung stehen, wir kümmern uns um den Betrieb, um das Monitoring und die Sicherheit wirklich der physischen Hardware in unseren Rechenzentren, wir isolieren die Kundendaten, wir stellen ein sicheres Netzwerk und verschlüsselte Daten da auch zur Verfügung. Und wir betreiben die Operations dieser Rechenzentren. Die mittlere Schicht, quasi orange, das sind diese Customer Controls, die Ihnen zur Verfügung stehen, die Ihre Daten betreffen und die darum auch nur von Ihnen dann auch erbracht werden können.
So, und was macht jetzt ein Kunde, der sich wirklich überlegt, jetzt in die Cloud zu gehen? Aus verschiedensten Gründen. Das heißt, es gibt eine Entscheidungsmatrix, die jetzt vom Geschäftsfeld des Kunden abhängt, von der Sinnhaftigkeit, von kommerziellen Aspekten, von Datenschutzaspekten natürlich, und entscheidet, jetzt in die Cloud zu gehen. Was sind so typische erste Schritte, die man dann macht? Dadurch, dass wir heute uns über Sicherheit und Daten konzentrieren, möchte ich mich auch auf das fokussieren. Das heißt, im Prinzip geht es darum, wenn man jetzt einen Kunden hat, der sagt, ich gebe gewisse Workloads in die Cloud, was heißt das jetzt aus dem Datenmaterial, was darunter liegt? Daher ist es wesentlich, dass der Kunde eine Datenklassifizierung hat, wo er sich selbst definiert, welche Daten sind super sicher, welche Daten sind weniger sicher, wenn man das jetzt so salopp sagen darf. Und diese Daten dann, entsprechend dieser Datenklassifizierung, ergibt sich dann in der Entscheidungsmatrix auch mehr oder weniger der Weg in die Cloud, was kann ich sehr leicht und ohne Bauchschmerzen mehr oder weniger weitergeben und welche muss ich besondere Maßnahmen treffen, damit ich das machen kann. Das kann jetzt auch sein, dass jetzt, wie gesagt, ein kommerzieller Grund dahinter liegt. Warum gehe ich in die Cloud? Das kann ein Skalierungseffekt sein, das kann jetzt einfach ein neues Geschäftsfeld sein, das ich selbst heute noch nicht planen kann. Das kann ein wirtschaftlicher Grund sein, weil einfach bestimmte Cloud-Dienste vielleicht kostengünstig besser produziert werden können und umgesetzt werden können, als würde ich das selbst vorhalten und selbst investieren. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, dass man jetzt durch Cloud eine Art Enabler bekommt. Das heißt, man überlegt sich in dem Unternehmen, ich habe bestimmte Workloads, die ich gerne umsetzen würde. Das ist das, was wir so unter Anführungszeichen nice to have haben, aber aus verschiedensten Gründen dann letztendlich nicht umgesetzt haben. Sei es jetzt, weil es zu teuer ist, weil es zu aufwendig ist, sei es jetzt, weil es die Infrastruktur nicht hergibt, was auch immer, weil es die Geografie nicht hergibt. Was machen wir denn? Und da gibt es die Möglichkeit, dass man jetzt durch die Cloud genau diese Workloads dann nehmen, diese Ressourcen, und dann sich überlegt, wie kann man kostengünstig das Ganze dann tatsächlich umsetzen, ohne dass er jetzt großartig einen Investitionsschub von vielen, vielen tausenden Euro beginnen muss, um einmal festzustellen, ob das Nice-to-Have-Projekt überhaupt geht. Ich kann auch, wenn ich jetzt aus dem Fachbereich bin, ich habe jetzt in meinem Unternehmen verschiedene Fachbereiche und einer davon definiert jetzt, ich habe jetzt ein Marktpotenzial draußen, das ich aus irgendeinem Grund schnell angehen muss. Das sind ein Unternehmen, der Marktführer ist, der weltweit agieren muss, der in einem Land investieren muss, wo man heute alleine durch die Distanz nicht wissen, wie das dort tatsächlich geht, weil ich bin genauso abhängig von deren lokalen Gesetzen als wie in Österreich. Was mache ich mit diesem Bedarf? Wie gehe ich das an? Und gehe ich es traditionell an, so wie wir es die letzten paar Jahre gemacht haben, oder überlege mir, dass ich durch eine Cloud-Technologie diesen Ansatz, diesen neuen Standort leichter, schneller, kostengünstiger und sicherer umsetzen kann? Und das sind diese schnell wachsenden Anforderungen, weil es kann sein, dass man in einen Markt investiert und dann vielleicht in wenigen Monaten drauf kommt, ui, das ist doch nicht so, wie ich das meine Planzahl vielleicht definiert habe, und ich möchte aber jetzt auf der Kostenseite entsprechend mich anpassen können. Und da ist ja der Cloud-Dienst prädestiniert dafür, dass man genau sowas machen kann. Wir aus Microsoft helfen Ihnen dabei. Das heißt, im Endeffekt geht es darum, wenn es jetzt geht, jetzt in diese Cloud zu gehen, haben wir Angebote, haben wir Personal, haben wir Kompetenzen, gemeinsam mit Ihnen diese ersten Schritte zu gehen.
Wenn Kunden in die Cloud gehen wollen, dann gibt es da mehrere Anbieter. Was können wir den Endkunden da eigentlich sagen, warum jetzt die Azure Cloud der wirklich die beste Alternative ist zum Thema Sicherheit.
Zum Thema Sicherheit, okay. Warum zum Thema Sicherheit? Wir behaupten und wir sind überzeugt, dass unsere sicherheitstechnischen Prozesse und Anforderungen dokumentiert durch Dritte im Zuge unserer Zertifizierungen den höchsten Grad bieten als andere. Das zeigt sich auch tatsächlich nachvollziehbar in den Medien, weil wie gesagt, wir sind die Ersten, die den 27.018 Standard jetzt umgesetzt haben. Wir waren die Ersten, die diesen Artikel 29 umgesetzt haben. Wir haben eigene Abteilungen, die sich nur um das kümmern, um diese Zertifizierungen zu haben und zu halten. Weil diese Zertifizierungen sind regelmäßig, das ist ja nicht einmal und gilt für die Ewigkeit, sondern das sind ja Themen, die immer wieder im Jahres- oder Zweijahresabschnitt nachzertifiziert werden müssen. Und wir glauben, dass wir jetzt, wir sind überzeugt, wenn wir alle diese Zertifizierungen zusammenzählen, sind wir diejenigen, die wirklich alle Industriestandards heute abdecken.
Okay? Um das abzuschließen, damit ich auch noch meinen Bereich reinbringe, wir sind der einzige Anbieter, der wirklich Infrastruktur, Plattform und Software as a Service anbieten kann. Also wirklich die ganze Palette.
Genau.
Nicht nur um Azure geht. Dann jetzt nochmal anfangen, die Kolleginnen haben schon gezeigt, wir müssen aufhören. Die aktuelle Dokumentation, es gibt im Grunde, es ist typisch für Microsoft, ist es sehr einfach. Es gibt zwei Links, wo Sie die aktuellen Informationen finden. Das Office 365 Trust Center und das Azure Trust Center, wo Sie für jeweils die beiden Produkte diese aktuellen Informationen finden. Ja. Sowas und schon sowas. Und die berühmten, gehen da immer eine Zeile weniger. Die berühmten Online-Service-Terms sind unten verlinkt in der aktuellen Version. Die aktuelle Version ist Jänner 2015, wo es das alles nachzulesen gibt. In diesem Sinne sehr vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Fragen. Ich glaube, wir entlassen Sie jetzt pünktlich in die Pause und stehen natürlich für Fragen noch den ganzen Vormittag zur Verfügung und auch darüber hinaus. Dankeschön.
Vielen Dank.